Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen heute Abend hier zugegen sind, um Lutz Seiler zu hören. Und Sie haben sogar noch, um eins draufzusetzen, die Gelegenheit, diese Lesung und das Gespräch nachzuhören. Denn es wird aufgenommen für einen Podcast Kunststück, Kunst, Doppelpunkt, Stück. Und ich freue mich sehr, dass die Lesung heute Abend in Leipzig stattfindet, in der sogenannten Bücherstadt Leipzig, hatte der 1963 in Gera geborene Lutz Seiler seine, wie er schreibt, ersten richtigen Lesungen. Eine 1995 am Originalschreibtisch eines Nachkriegsschriftstellers. Lieber Lutz, wir wissen sehr zu schätzen, dass du heute Abend hier bist, inmitten von Verpflichtungen, zu denen ja auch das Peter-Huchel-Haus gehört. Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Landesforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung, die diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Literaturhaus Leipzig machen. Auch deswegen eben, weil Lutz Seiler Anfang Juli diesen Jahres den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung im benachbarten Weimar erhalten hat. Du hast ja noch dein ganzes Werkzeug, Junge. Der Satz stammt von Lutz Seilers Mutter. Gesagt hat sie ihn am 10. November 1989 am Telefon, einen Tag also nach dem Mauerfall. Und damit komme ich gleich zur ersten Frage an dich, lieber Lutz. Du verdankst offenbar deinem Vater eine ganz bestimmte Aufmerksamkeit, um das Mindeste zu sagen, eine Aufmerksamkeit für Technik, für Werkzeug, deiner Mutter aber eine ganz bestimmte Hilfe bei der Erstbegegnung mit Poesie. Wie kamst du in einem Haushalt, der jetzt keine große Bibliothek hatte, gar nicht viele Bücher, wie kamst du überhaupt zum Lesen, zu Gedichten, zu Literatur?
Ich beantworte die Frage gleich. Ich will nur kurz sagen, also Leipzig, du hast ja drei Punkte aufgezählt, die mich mit Leipzig verbinden. Also das sind natürlich Anekdoten, die im Literaturbetrieb stattgefunden haben. Aber ich hatte, also was eigentlich noch viel wesentlicher war, ich hatte eine Freundin in Leipzig. Und das, und die hat hier studiert, hat in der Tarostraße gewohnt. Ich weiß nicht, ob das immer noch Studentenwohnheime sind dort. Das kommt eben auch im Roman vor. Da gab es eben, ich weiß nicht, Tarostraße 18 oder so, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, das war ja dann, dahinter war Brache, dann kam gleich die DB irgendwie und konnte da durchlaufen. Und das war, hieß die sogenannte Mütteretage, offiziell. Hieß das Mütteretage, das waren die jungen Frauen, die halt schon ein Kind hatten. Und dort habe ich oft gewohnt dann eben in der Taro. Das hat mich doch echt mit Leipzig verbunden, weil ich eben dort in der Mütteretage in Tarostraße die Nacht, als die Mauer fiel, erlebt habe. Also, und das ist natürlich, das ist eigentlich nicht zu toppen. Das war, also dort gab es keine Technik, nicht groß Technik, also Fernseher, nee, das gab es also nicht. Und die Mütter sind sehr früh schlafen gegangen. aber die Nachbarin, also die Zimmernachbarin meiner Freundin, die hatte irgendwie ein Radio laufen und dann hörte man, wie sie dann durch den Gang lief und schrie, die Mauer ist auf, die Mauer ist auf und so. Und so haben wir es dann auch erfahren. Also das war ein sehr, sehr, sehr besonderer Moment. Und also fast so besonders wie diese Begegnung mit Thorsten Arendt zwischen den Messehallen bei diesen hässlichen Rohren, wo man dann aber tatsächlich ein bisschen zur Ruhe kommen konnte. Und das war natürlich für mich eine der wichtigsten Weichenstellungen. Und Thorsten hatte damals auch gerade angefangen bei Surkamp und war ja dann der maßgebliche Lektor für die gesamte Gegenwartsliteratur von Handke bis Walser, bis dann eben alles auch schwierig wurde und er weitergezogen ist. zum Wallstein Verlag, wo ich glaube, machst noch das literarische Programm dort, oder? Ja, also mit dem Lesen. Ach so, und dieser Schreibtisch eines Nachkriegsschriftstellers.
Das heute kaum einer kennt. Das kenne ich ja.
Das würde ich nicht sagen, dass den kaum. Es ist ein ganz großer Hans-Henne Jahn. Das ist der Schreibtisch von Hans-Henne Jahn in Leipzig. Das war Wahnsinn. Und vier Autoren haben da gelesen: Thomas Kunst, Thomas Böhme, Jörg Schieke und ich. Also das war so. Das war in einer Hans-Henne Jahn Ausstellung. Ich glaube, es gab irgendein Jubiläum oder so. Und für mich ist Hans-Henne Jahn ein ganz wichtiger Autor. Nur deshalb sage ich das jetzt. Ja, und mit dem Lesen, also das habe ich oft beschrieben, das hat während der Armeezeit angefangen. In Merseburg. Wir haben damals alle diese, wie nennt sich das? Also wenn man Sperrholz aussägt, diese Laubsägearbeiten gemacht. Ja. Also 12 Mann in der Stube, Laubsägearbeiten mit so einem ganz feinen Sägeblatt, wo man dann immer so um die, praktisch, also das ist total surreal, man muss sozusagen um das Ohr des Rehs herum, aber gleich daneben war die Flinte des Jägers. Also diese thüringischen Schwibbögen und das gute Gefühl, dass man was für zu Hause macht, wenn man schon nicht zu Hause sein kann. Ne? Und manche haben das auch richtig, also haben das auch fast professionell gemacht. Aber ich konnte es eben nicht so gut, weil man muss ein ganz gutes, lockeres Handgelenk haben, wegen dieser sehr, sehr leicht zerbrechlichen. Hast du es schon mal gemacht?
Never ever. Nee, deswegen bin ich auch kein Schriftsteller. Also, ich kann mir vorstellen, wie verunstaltet die Rehohren und die Flinte dann waren.
Naja. Das wurde, also Schuss, also Ausschuss wurde nicht rausgegeben, aber man musste das halt dann so eben ganz lotrecht aussägen und ich war sehr ungeschickt und habe sehr, sehr viele Sägeblätter zerbrochen, bis ich dann eben verbannt wurde vom Tisch, weil ich absolut unfähig war letztendlich. Und da in dieser Situation habe ich angefangen zu lesen, also man lag dann auf dem Bett, musste irgendwas anderes machen, außer Schwibbögen und Kerzenhalter. Und so fing das eigentlich an und das Erlebnis des Lesens war für mich wirklich neu in dieser Intensität, in diesem abgeschlossenen Raum. Es war so groß als Ereignis, so groß, dass ich sofort auch angefangen habe zu schreiben. Also das war so in aller Naivität. Es gab zu Hause keine Bücher, keine Bibliothek. Ich habe auch eigentlich vorher kaum gelesen, ein bisschen in der Kindheit, aber nicht so ausgiebig. Und dann war das plötzlich da und dann eben auch das Schreiben da. Und dann gab es da ein Oberfähnrich Will. Das war der Kulturoffizier unserer Einheit in Merseburg. Das nannte sich Pionierbaubataillon. Ich habe vor kurzem erst gelesen, Deckname Herzblut. Das waren alles ziemlich chaotische Existenzen. Also die Hälfte waren vorbestraft und die anderen Hälfte waren irgendwie unsichere Kandidaten. Und wie war das jetzt? Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, und der hat dann gesagt, Soldat Seiler, Sie, ich habe gehört, Sie schreiben. Und das ist die DDR. Also da wurde man sofort aufgefangen. Jemand hat beobachtet, dass man was schreibt. Und dann hat er mich delegiert zum zirkelschreibender Arbeiter in Merseburg. Es gab ja auch zirkelschreibender Soldaten, aber dazu war unsere Einheit zu klein. Da gab es keinen Zirkel. Da war ich allein. Aber es gab eben einen zirkelschreibender Arbeiter im Kulturhaus Merseburg. Und dann hatte ich alle 14 Tage Sonderausgang. Und das war natürlich das Größte überhaupt. Ich kriegte alle 14 Tage so eine Ausgangskarte. Das fing ja auch schon nachmittags an, 17 Uhr oder so. Und dort habe ich dann im Grunde meinen ersten auch literarischen Unterricht bekommen von diesem Kreis der Arbeiter, die eigentlich alle keine Arbeiter mehr waren, sondern eher Angestellte, Lehrer. Es war ja halt eine andere Zeit als die, in der Wolfgang Hilbig in so einen Zirkel gegangen ist, wo es wahrscheinlich wirklich noch Arbeiter gegeben hat. Er hat sich ja mit dem Begriff des Arbeiters ein Leben lang herumgeschlagen und großartige Essays darüber geschrieben.
Dann wechseln wir auch direkt von der Lyrik zu dem Roman. Ich nehme an, woher der Begriff Stern 111 kommt, ist den meisten von Ihnen bekannt. Es ist ein Roman, der anschließt an den vorhergehenden Roman, der auf Hiddensee spielt und auch einen so kurzen Titel Crusoe hat. Wie war das denn in dem Moment, als du von dem Titel Crusoe auf den Titel Stern 111 kamst? Das hätte ja auch einen anderen Titel, Die Assel, tragen können, der Roman. Warum ist dieses Medium, das im Titel zitiert wird, so wichtig für dich gewesen?
Also die Titelsuche ist, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit und die beginnt ja auch sehr früh, weil der Verlag oftmals schon ein Jahr vorm Erscheinen gern einen Titel hat. Und dann macht man eben Listen mit verschiedenen Titeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich hatte natürlich eine Liste, die hängt dann an der Wand und dann immer, wenn einem irgendwas einfällt, das könnte sein, oh, das ist toll. Und dann zwei Wochen später guckt man rauf und denkt, ja, auf keinen Fall. Und so ging es mir übrigens, so ein auf keinen Fall Titel war, also der Titel meines letzten Gedichtbands, Schrift für blinde Riesen. Ich dachte, das ist ja total eigentlich Quatsch. Und dann aber fand ich ihn immer besser. Also da gab es die umgekehrte Bewegung. Also dann steht das dann an der Wand und kommst vorbei und denkst, ginge vielleicht doch. Und dann fängst du an, eben über diese Gedichte nachzudenken, die zu diesem Titel passen würden, weil die gab es noch nicht. Und es ist sozusagen, also man arbeitet manchmal einem Titel nach, hinterher. Also man hat einen guten Titel und dann mussten eben ein paar Riesengedichte geschrieben werden. Also in diesem Fall war es tatsächlich so, und bei Stern 111 war es so, dass ich glaube, das ist dieses Radio Stern 111, 1964 in der DDR gebaut, ein Kofferradio, ein Transistorradio. Das war eines dieser prägenden Dinge in unserer Familie. Das war meine Mutter hat, glaube ich, gesagt, oder mein Vater, unsere erste große Anschaffung als Familie, sagte man irgendwie so. Und das war dieses Radio und das stand dann da. Mein Vater war im zweiten Studienjahr und brachte das dann mit aus Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, hat es dort gekauft. Es war natürlich wie alles schwer zu kriegen, aber er hatte es. Ein Studienkollege hat das für ihn besorgt. Und dann stand das meine ganze Kindheit morgens auf dem Tisch. Und jeden Morgen Bayern 3. Und dann waren da die Namenstage. Was haben die mit den Namenstagen eigentlich zu schaffen? Das hat man alles überhaupt nicht verstanden. Namenstage, Schneefallgrenzen, lauter so eine Sachen und eben gute Musik. Und das war im Grunde, das ist für den Osten typisch, glaube ich. Man lebt lange Zeit mit sehr wenigen Dingen oder hat mit sehr wenigen Dingen gelebt, die man gepflegt hat, unter Umständen auch reparieren konnte. Und auf dieser längeren Strecke werden diese wenigen Dinge, die das eigene Leben begleiten, auch, die bekommen so eine Art Zeugenschaft. Also sie kriegen eine besondere Qualität. Sie werden zu einer Art Erinnerungsspeicher. Und man könnte sagen, also eigentlich wäre der Osten 89 prädestiniert gewesen für so eine Avantgarde der Nachhaltigkeit, weil wir ja mit wenigen Dingen verstanden haben, lange Zeit zu leben. Wurde aber nicht abgefragt, diese Qualifikation, wie so vieles nicht abgefragt wurde. Auch weil eben die Standards des Westens gleichgesetzt wurden mit einer Modernisierung, die unbedingt jetzt nachzuholen wäre, was aus heutiger Sicht totaler Quatsch ist eigentlich. Aber das wissen wir erst jetzt. Aber was ich sagen wollte, dieses Radio ist damit ein Motiv, unter dem diese Familie, um die es im Roman geht, die sich trennt und dann ganz am Ende wieder zusammenkommt, zusammenfindet. Also das ist ein Motiv, das kommt einige Male vor im Roman, das ist ein synthetisierendes Motiv, das immer mal wieder, das immer dann auftaucht, wenn die Familie angesprochen ist und am Ende kommen sie auch unter diesem Motiv, könnte man sagen, wieder zusammen. Also das ist dann, ohne dass es jetzt so eine vordergründige Rolle spielt, ist halt ein Sternradio. Also es ist nicht so zentral in der Handlung verankert oder so.
Ja, aufgrund dieser Bedeutung der kleinen Dinge ist der Osten auch keine Erfindung des Westens, sondern Teil der Literatur als Avantgarde der Nachhaltigkeit. Noch eine kurze Frage zu dem Stern 111, zu dem Radio. Wir wissen ja, dass du sehr genau recherchierst, dass du Notizbücher führst, dass du Einmachgläser hast, wo Materialien drin sind. Gibt es auch ein Einmachglas mit Material zum Stern in deinem Keller?
Also das brauchte ich nicht, weil das hatte ich alles so gut in Erinnerung mit diesem Radio. Das war halt, ich meine, ich habe das als Zweijähriger auf dem Schoß gehabt, wenn meine Eltern mit mir im Bollerwagen einen Wochenendausflug gemacht haben, dann musste dieses Radio immer dabei sein und dann wurde das aufgedreht. Ich weiß auch nicht, warum man nicht in der Natur einfach so den Vögeln lauschen konnte, aber meine Eltern waren eben sehr, sehr musikaffin und die hatten auch eine bestimmte Musik im Sinn. Das spielt wiederum im Buch eine sehr große Rolle. Also ich brauchte dieses Radio nicht recherchieren. Ich hatte es in allen Details eigentlich in Erinnerung. Bis hin eben zu dieser kleinen Tür hinten im Gehäuse, die man so aufklappen konnte. Und dann waren da die zwei Flachbatterien. Ne? Und man kann eigentlich bis heute bei eBay solche Flachbatterien kaufen. Also die alten Original-Flachbatterien. Das ist sensationell, wirklich. Also man kommt so in Versuchung. Natürlich ist da wahrscheinlich kein Saft mehr drauf. Aber also und dann eben fallen einem sofort die Erklärungen auch des Vaters wieder ein, dass er sagt, ist eigentlich unlogisch, aber du musst dir immer merken, Minus ist die lange, lange Lasche, ne? Und Plus die kurze. Ja, was soll ich sagen? Also das ist ein authentisches Material, was ich benutzt habe. Das ist natürlich in der Literatur etwas anderes. Das ist die Geschichte meiner Eltern. Ich hatte schon immer gedacht, dass ich das einmal erzählen würde. Eigentlich war das mein erstes Romanprojekt gewesen. Etwa seit 2005 habe ich mich mit diesem Gedanken getragen und habe dann eben auf sehr unbeholfene Weise mehrere Anläufe genommen, bin gescheitert. Ich hatte einfach das Handwerkszeug noch nicht. Ich dachte, ich könnte es. Ich habe, wenn ich Bücher von Kolleginnen oder Kollegen aufgeschlagen habe, dachte ich, das kannst du auch. Aber dann merkt man, dass es eben doch etwas ganz anderes ist, ein anderes Medium, eine andere Technik der Literatur ist das Erzählen. Und dann hatte ich ein Stipendium in der Villa Massimo 2011 und dort wollte ich unbedingt diesen Roman schreiben. Ich hatte schon sehr, sehr viel vorgearbeitet, ab 2010 intensiv Material gesammelt und bin dann mit so einem Volvo V50 voller Kisten mit Kopien und also ganz analog, bin ich immer noch, aber alles voller Bücher und Ordner, jede Menge Ordner, eben losgefahren und habe mich dann verbarrikadiert. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, diese Ateliers in der Villa Massimo, diese Künstlerateliers, die sind alle, also die sind eigentlich Jahrhundertwende und für Bildhauer gemacht, die alle noch Reiterstandbilder gemacht haben. Also die sind so, man guckt irgendwie hoch und findet, es ist einschüchternd, hohe, also eigentlich schön, aber es war halt dann diese ganzen schönen Bäume vom Fenster und Pinien zu pressen und dieses riesige Atelier. Und dann habe ich mir da so ein Kabuff gebaut. Also gab es einen Spind und dann den Tisch und habe das dann so um mich herum und dann so praktisch eine Schreibhütte in diesem Atelier versucht aufzubauen. Und in der Innentür des Spinds hing mein Zeitplan, Kapitelplan und Zeitplan. Also erster Fehler, ich wollte nichts von Rom sehen. Also ich wollte nur arbeiten. Also in Rom sein und nichts von Rom sehen wollen, damit war schon mal die weiche Richtung Scheitern gestellt. Und dann dieser Zeitplan. Und dann nach 3 Monaten war ich so verzweifelt, weil es eben nicht klappte. Ich kniete auf dem Material und es war irgendwie nichts. Es wurde nichts daraus, dass ich dann also die ganze Psychosomatik, die ein Schriftsteller ausfahren kann im Krisenfall, die war da, also Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, hoher Blutdruck. Und dann musste ich dann eben zum Botschaftsarzt. Also ich musste zum Arzt, mir ging es ganz schlecht. Und dann auf diesem Weg zu Dr. Wallbrecher, hieß der.
Was?
Dann an der, direkt da auch, also durch das ganze schöne Rom, dachte ich, oh, es ist so schön hier. Und was machst du nur? Und dann, Wallbrecher war gut und hat mich beruhigt und so. Aber dann auf dem Rückweg habe ich die Stadt gesehen und habe mir gesagt, also du musst keinen Roman schreiben. Das ist nicht, du gehst jetzt zurück in den Heimathafen der Gedichte. Und das ist alles in Ordnung. Das war jetzt ein Versuch. Und Schluss aus. Und dann habe ich das mit meiner Frau besprochen und dann hat sie gesagt, ach schade, dann mach doch wenigstens so eine kleine Erzählung über dieses eine Rückblickkapitel, diese Hiddensee-Geschichte, die dir so gut gefallen hatte. Und das sollte ein Rückblick werden innerhalb des Romans. Und daraus sind dann die 500 Seiten Crusoe entstanden. Also sozusagen ohne Last, ohne Plan, ohne also große Entwürfe. Und dann hatte ich es auch, also als ich gemerkt habe, ey, da ist vielleicht was und so, konnte ich auch vorsichtig damit umgehen und konnte damit gut umgehen, kurz gesagt. Und so ist also Stern 111, das ist der Roman gewesen, der ursprünglich, den ich versucht habe zu schreiben, den ich aber nicht schreiben konnte, speziell, weil ich die beiden Handlungsstränge, weil ich es nicht hingekriegt habe, ich hatte keine gute Idee für die Verknüpfung dieser beiden Handlungsstränge. Und auch dafür braucht man viel Lesen eigentlich, nur man muss sehr viel, sehr, sehr gute Leute, Literatur lesen, um dieses Handwerkszeug zu kriegen, um dann eben sowas hinzukriegen, dass der Karl sitzt in seiner Küche in der Rieckestraße 27 in Berlin, liest den Brief der Mutter und man gleitet ins Geschehen der Mutter hinein. Also plötzlich ist man dann bei der Mutter und das darf man aber nicht merken als Leser oder Leserin. Es muss sozusagen auf eine ganz elegante Art und Weise geschehen. Und das ist mir hoffentlich gelungen. Also es geht mehrmals über die Briefe. Das ist ja im Grunde die historisch letzte Situation, in der man etwas mit Briefen machen kann im Roman. Danach kamen die Telefone und alles andere. Und über die Briefe ist mir dann dieses Gelenk zwischen den beiden Handlungssträngen gelungen.
Es ist tatsächlich nicht nur über die Briefe ein sehr ernstes, ein sehr stabiles Gelenk, das oft sich nur in ganz kleinen Worten manifestiert. Eine andere Gelenkstelle, und das wäre eine weitere Frage, ist sicherlich der Humor, den ich beim dritten Mal Crusoe lesen entdeckt habe und auch in dem Roman Stern 111. Das Auto ist ja so eine Gelenkstelle, das beide Handlungsstränge verbindet. Eigentlich könnte man ja denken, der Vater nimmt das mit, wenn der mit seiner Frau rausgeht aus dem ostdeutschen Ort. Aber dann sagt der Vater, naja, man fährt doch nicht mit so einem Auto, Schiguli heißt das Auto, man fährt doch nicht mit so einem Auto in einem Notaufnahmelager vor. Das ist herrlich grotesk beschrieben. Und in Crusoe gibt es auch wunderbar humoristische Stellen, etwa wenn da einer von den Restaurantangestellten Rimbaud eine Speisekarte mit Kreide beschreibt. Das erzählst du am besten selber, was der da drauf geschrieben hat und was dann passiert ist.
Ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so detailliert in Erinnerung. ich glaube, Gott ist tot oder sowas.
Genau, Gott ist tot oder Pantarei.
Also er ist halt ein durchgedrehter Philosoph. Und tatsächlich haben ja promovierte Leute gekellnert, ein promovierter Soziologe, ein promovierter Philosoph, der später auch Bücher veröffentlicht hat. Und der war schon sehr besonders und er hat sich halt für die Gerichte spezielle Titel ausgedacht und das waren Nietzsche-Zitate und sowas. Und das haben die Leute dann bestellt, bitte einmal Gottes Tod oder so.
Ich hätte gerne Pantarei. Ja, und die Frage wäre, wie lustig findest du solche Figuren? Macht das dir selber Spaß, wenn du
nein,
liest ja auch laut nein. vor, wenn du geschrieben hast?
Eigentlich, das ist nicht auf lustig angelegt. Also mir geht es so, ich muss alle Figuren ins Herz geschlossen haben. Und dann, das ist der Ausgangspunkt für jede Figur. Also dann öffnet sich die Figur und dann erlaubt sie mir, damit was zu erzählen. Das ist eigentlich, kurz gesagt, ist das alles. Eigentlich sind alle auf meiner Seite. Ich muss alle auf meine Seite ziehen. Und ich sehe sie sonst auch nicht. Also genauso eine Kellnerfigur dann nur als anekdotisches Abziehbild wäre völlig verfehlt. Also der muss natürlich eine eigene Geschichte kriegen und die wird dann auch miterzählt. Also er muss eine Tiefe haben, sonst wird er auch der Humor nicht funktionieren. Sonst, es gibt ja Schriftsteller, die schreiben nur auf die Anekdote hin. Dann hat man ständig dieses Schenkelklatschende, also dass du kriegst dauernd was zum Lachen, aber das ist es nicht. Und eigentlich ist es eher so, dass ich ziemlich ernsthaft mit den Figuren umgehe und dann geben sie mir diese humoristischen Momente und wenn ich das dann kriege und hinkriege, das auch zu erzählen, dann bin ich Das sind die schönsten Momente bei der Arbeit eigentlich.
Es ist so, dass man gemeinhin zwischen Lyrik und Prosa, Lyrik und Roman unterscheidet. Bei Lutz Seiler steht die Lyrik gar nicht so auf einem eigenen Blatt. Ich würde sagen, sie ist verschwistert mit der Prosa, und zwar auf eine, nun, man könnte sagen, homerische Weise, also auf eine rhapsodische Weise, die viel mit dem mündlichen Erzählen zu tun hat, mit diesen kurzen Kapiteln. Und die Frage ist aber jetzt trotzdem nach den Unterschieden. Was macht denn, wenn du das schreibst, den Unterschied aus zwischen einem Gedicht oder einem Gedichtband zu komponieren und einen Roman zu schreiben? Was ist da der maßgebliche Unterschied? Außer der Zeit.
Ja, also eigentlich sind das zwei verschiedene Leben. Also es gibt, meines Erachtens gibt es eben eine Disposition hin zum Gedicht oder zur Lyrik und eine Disposition hin zur Prosa. Man kann da auch nicht so ohne weiteres hin und her wechseln, mal abends schnell noch ein Gedicht, wenn man gerade in einem Prosa-Projekt drin ist. Das könnte ich niemals. Also ich glaube, dass man sich einlebt in bestimmte Wahrnehmungsweisen, in bestimmte
Hallräume auch.
Also man schaut eben anders in die Welt und man lauscht anders in die Welt. Ich habe es mal so gesagt, ich glaube, dass man für das Gedichteschreiben Zustände von konzentrierter Abwesenheit benötigt, die es einem erlauben oder zumindest erlauben, die Illusion zu haben, an den üblichen Kausalitäten vorbei auf ein starkes Bild zuzugreifen, ohne dass man sich schon darüber Rechnung ablegen muss, ob das was bedeutet oder was es eigentlich bedeutet. Also man greift an den üblichen, man hat die Illusion, an den üblichen Kausalitäten vorbeizuarbeiten, und das Visuelle, das Bild oder ein Klang ist entscheidend. Und die Prosa braucht, das ist ganz anders, sie braucht eben sehr, sehr viel konzentrierte Anwesenheit, sehr, sehr viel Disziplin, über eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist eben dann doch auch ein gravierender Unterschied. Man darf eben über sehr lange Zeit die Baustelle nicht verlassen. Bei Strafe des Untergangs. Und man hört auch am Wochenende oder auch wenn man gerade nicht vielleicht am Text arbeitet, immer den Mischer laufen im Hintergrund. Also das ist ein großer Unterschied. Und ansonsten gibt es eben viele Gemeinsamkeiten. Das habe ich erst mit der Zeit verstanden, dass ich im Grunde auf der Binnenebene sowohl im Gedicht als auch in der Prosa ähnlich arbeite. Also dass ich vom Ohr her arbeite. Ich möchte auf eine bestimmte Klangfolge hinaus. Und aus dieser Klangfolge entsteht eine Syntax, und diese Syntax ruft ein Vokabular auf. So ist es im Grunde. Und damit wird auch ein anderes Vokabular streng ausgeschieden, weil es eben nicht in dieses Klangbild passt. Ich kann am Ende einer Seite noch hören, wie sie am Anfang geklungen hat. Also es ist eine Art rhetorische Skulptur, an der man arbeitet, auch in der Prosa. Und das gilt natürlich fürs Gedicht ganz besonders. Also da geht es halt um Musik letzten Endes.
Wir hören gerne.
Also das ist jetzt eigentlich nur als Rausschmeißer gedacht gewesen. Einfach noch, hatte ich vorgeschlagen, habe ich jetzt gerne so gemacht, am Ende noch ein paar Gedichte zu lesen. Und zwar mache ich jetzt einen Sprung in die Kindheit, und zwar ein Gedicht über einen unserer Lehrer, in Astronomie. Ein Unterrichtsfach, das es ja im Westen nicht, glaube ich, nicht gab. Nur Astrologie. Wir hatten Astronomie ein Jahr, und das war ja ganz toll. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an diese Sternkarten, die man so drehen konnte, wo man dann gesehen hat, wie sich der Sternenhimmel eben übers Jahr verändert, und faszinierend. Herr Klotz, spät nachmittags, wenn ich das Haus verlasse, spüre ich die Wurzeln in den Knien. Leuchtstoffe und Atembögen in der Luft. Langsam fließt das Denken ab. Langsam, aber sicher geht das Knirschen der Schritte im Schnee. langsam aber sicher, war das Lieblingswort unseres Lehrers in Astronomie. Sein Name war Klotz, Herr Klotz. Ihm wuchsen die Haare wie kleine Bohrer aus den Ohren, ein Spiralenphänomen, das jedes Weltallwissen in den Schatten stellte. Ja, das war Herr Klotz. Jetzt zum Abschluss. Also keine Ahnung, ob heute noch Gedichte auswendig gelernt werden in der Schule. Wir mussten das, und zwar auch die richtig langen Gedichte. Und überwacht hat diese erste Begegnung, darauf wolltest du hinaus, mit Poesie meine Mutter. Und sie hatte mir damals so eine Art Technik des Auswendiglernens beigebracht. Das heißt, also in die Küche, nee, ins Kinderzimmer gehen, eine Strophe lernen, in die Küche kommen, eine Strophe aufsagen, zurück, zwei Strophen lernen, in die Küche, zwei Strophen, also an diese Pendelbewegung halt, zwischen Kinderzimmer und Küche.
Während die Klöße brutzelten.
Wir dürfen jetzt nichts vorwegnehmen. Das ist ja jetzt die Pointe des Ganzen. Diese Pendelbewegung erzählt das Gedicht und sie erzählt dann, es erzählt auch die ganze Geschichte. Geruch der Gedichte. Schön konzentrieren, bitte. Das war der Tonfall unserer langen Sonntagvormittage und ihre Liturgie. Handschuh, Kraniche des Ibikus, John Maynard war unser Steuermann, doch meine Mutter bestimmte den Kurs. Zeile für Zeile, Name des Autors, Überschrift, die kleine Pause und dann das Gedicht. Enjambement, diesen Ausdruck kannte keiner. Es gab nur den Löffel, der mir diktierte, das Wippen und Nicken über den Töpfen mit Klößen und Thüringer Soßen. Erst die Worte, dann die Punkte. Auch die Kommas hat der Autor schließlich nicht umsonst gesetzt. Und dann die innere Bewegtheit meiner Mutter, die mir vorsprach. Ich stand unter der Küchentür. Ich lernte das alles von ihr. Erst ohne Betonung, dann mit. Danke.
Ja, lieber Lutz, ganz herzlichen Dank. Das war ein wunderbarer Bogen vom Stern 111 zur Astronomie im Osten und Astrologie meinetwegen im Westen. Auch was den Mutterwitz angeht, ich kann nur empfehlen, weiter zu lesen in Stern 111, auch um zu wissen, wie es mit Karl weitergeht und natürlich den Eltern. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Guten Abend.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.